Drei Romane mit starken Figuren. Es gibt kaum noch Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg. Umso wichtiger ist es, wenn die Machtübernahme und die Willkür in der Umsetzung der nationalsozialistischen Gesinnung in Romanen verdeutlicht wird. Heute gibt es drei Buchtipps, die einen Beitrag gegen das Vergessen leisten. In jedem von ihnen kann man den Charakteren nachfühlen, wie sich ihre Welt zum Schlechten veränderte. Die Geschwister Manthey waren sich bereits im ersten Band der Zeitungsdynastie uneins, wie sie ihren Verlag führen sollten. In Die Zeitungsdynastie – Verlorene Heimat geht es um die Zeit zwischen 1933 und 1945. Es geht also nach Berlin 1933. Die Geschwister Manthey haben sich mit ihrem Verlag einen Namen gemacht. Allerdings verlangt die politische Lage in Deutschland ein Umdenken. Während Vicky bereits unter Pseudonym für die Konkurrenz schreibt, versucht Frithjof die Wahrheit zu berichten. Alexanders Parteifreunden gefällt das überhaupt nicht und nun üben sie Druck aus. Er soll sich nicht nur von seiner Ehefrau Clara trennen, sondern auch das nationalsozialistische Gedankengut über seine Ausgaben verbreiten. Die Geschwister könnten mit ihren Wertevorstellungen nicht weiter voneinander entfernt sein. Katrin Tempel führt mit diesem zweiten Band um die Zeitungsdynastie die Geschichte um die Verlagserben Manthey fort. Die Machtübernahme der NSDAP hatte gerade in diesem Bereich schwerwiegende Folgen. Die Figuren sind dafür perfekt platziert, um die Möglichkeit überhaupt darzustellen. Vicky hat sich zusammen mit Harry in Prag niedergelassen. Damals dachte man noch, in Tschechien sei man als Deutsche noch halbwegs sicher. Dass das ein Trugschluss war, wird im Roman im Umfeld des Paares dargestellt. Immer mehr Wissenschaftler verlassen das Land. Vicky und Harry fliehen nach Marseille, um dort eine Schiffspassage nach Mexiko zu bekommen. Die französische Hafenstadt lag in der Zone Libre und wurde zum Anlaufpunkt vieler Ausreisewilliger. Die Stimmung rund um das Getümmel und die ständige Suche nach einer Bleibe und Nahrung wird bildhaft eingefangen. Ja, auch Frithjof kehrt seiner Heimat den Rücken. Er hat sich in Erika verliebt, die in Spanien als Kriegsreporterin arbeitet. Dort trifft sie auf Harry, der sich ebenfalls von einem Journalisten in Südfrankreich zur Reportage aus dem Nachbarland überreden ließ. Die engagierte Journalistin findet allerdings in Deutschland immer weniger Verleger, die ihre Berichte drucken wollen. Bald steht fest, dass sie in die USA auswandern werden. Die Wege der Figuren kreuzen sich und bilden einen umfangreichen Blick auf die Entwicklungen in Europa. Man kann ihre Beweggründe nachvollziehen. Einzig Alexander ist in Berlin geblieben, da er sich mit dem neuen Regime Vorteile erhofft. Er steht für die Gesellschaftsgruppe, die den Nazis wohlwollend bei ihrem Treiben zugesehen haben. Lediglich als sein bester Drucker aufgrund seines Glaubens deportiert werden sollte, macht er sich für ihn stark. Das geschah allerdings weniger aus Nächstenliebe, sondern das waren egoistische Ziele. Mit wenigen Figuren werden so verschiedene Standpunkte deutlich und lassen erahnen, wie sich die Zustände rasant verschlimmerten. Mit Die Zeitungsdynastie – Verlorene Heimat gelingt Katrin Tempel eine fesselnde und facettenreiche Darstellung der politischen und gesellschaftlichen Umbrüche der 1930er Jahre zu zeichnen. Die Figuren spiegeln die unterschiedlichen Positionen und Herausforderungen dieser Zeit wider, von Widerstand und Flucht bis hin zu opportunistischer Anpassung. Die historischen Schauplätze und Ereignisse sind detailreich und eindrücklich beschrieben, wodurch Leser tief in die Geschehnisse eintauchen können. Der Roman zeigt nicht nur, wie sich individuelle Entscheidungen auf das Leben der Protagonisten auswirken, sondern auch, wie diese Entscheidungen in den größeren Kontext einer sich radikalisierenden Gesellschaft eingebettet sind. Ein packendes und nachdenklich stimmendes Werk, das die Vielschichtigkeit dieser Epoche eindrucksvoll einfängt. Der zweite Band der Trilogie um die Geschwister Mantei wird mit Die Zeitungsdynastie, neue Freiheit fortgesetzt. Ja, das Leben der Schwestern von Krakau veränderte sich ebenfalls immens, als die Nationalsozialisten in Polen einmarschiert waren. Der Roman schildert eine Familiengeschichte mitten in historischer Tragödie. Sie beginnt allerdings in Paris im Jahr 2016. Nachdem Ediths Vater Simon Mercier verstarb, findet sie in seinem Zimmer Unterlagen, die sie über ihre familiäre Herkunft nachdenken lässt. Er wollte mit seiner Tochter unbedingt noch etwas besprechen, aber dazu kam es nicht mehr. An einer Pinnwand sind Zeitungsausschnitte, Fotos und eine Stuttgarter Telefonnummer befestigt. Über allem hatte Simon geschrieben: Was weiß Adi? Sie ist seine ältere Schwester, mit der er gemeinsam ein Haus bewohnte. Edith beschließt, seine Nachforschungen auf eigene Faust fortzuführen und trifft in Stuttgart auf die Familie Wagner-König. Tatjana ist ungefähr im selben Alter wie Edith und ebenso neugierig auf die familiären Verbindungen. Sie fährt kurz entschlossen nach Krakau, an den Ort, wo 1940 der jüdische Widerstand gegen die deutsche Besatzung kämpfte. Bettina Storks schafft es erneut, die Gegenwart mit einem spannenden historischen Thema zu verbinden. Es geht dabei um die Schwestern Helene und Lilo aus Krakau. Sie leben privilegiert mit ihren Eltern in einer Villa. Als sich Helene in Samuel Altmann verliebt, beschließen sie beide, nach Paris zu gehen. Helene verlässt ohne einen Abschied die Familie. Nur noch sporadisch hört Lilo, wie es ihrer Schwester geht. Sie selbst arbeitet in der Apotheke von Tadeusz Pankiewicz, ohne zu ahnen, dass er sich im jüdischen Widerstand engagiert. Nach dem Einmarsch der Deutschen in Polen ist das für viele Juden die einzige Hoffnung auf Hilfe. Der historische Handlungsstrang wird so eindringlich geschildert, dass man auch 85 Jahre später immer noch betroffen ist. Ja, man fühlt mit den Figuren mit. Jeder bekommt eine Stimme und vertritt eine Position. Es geht dabei weniger um die Befehlsgeber, sondern um die Perspektive der Betroffenen. Manche agieren im Hintergrund und andere schauen einfach weg und wieder andere müssen ohnmächtig mit ansehen, was vor ihren Augen passiert. Ja, bei diesem Roman ist es eine stimmige Zusammenführung von Historie und Fiktion. Der Roman zeigt zudem drei Schauplätze. Es geht von Paris über Fellbach bei Stuttgart nach Krakau. An jedem Ort befindet sich ein Teil der Familie, die ihren Ursprung in Polen hat. In Paris spürt man das bunte Treiben im Marais, genauso wie in Schwaben die gesetzte Ordnung. Vor allem ist aber das historische Krakau bildhaft beschrieben. Man spürt das beklemmende Gefühl der Menschen, wenn die Wehrmacht das jüdische Viertel kontrolliert. Die Kälte im Verlies der Widerständler wird greifbar, genauso wie die Enge in den Verstecken. Der ehemalige Palast der polnischen Könige, also die Wawelburg, wird nun von deutschen Offizieren bewohnt. Die Umgebung ruft somit Emotionen beim Lesen hervor. In der Gegenwart führt ein Historiker Tatjana an die wichtigen Stellen und lässt die Leser gemeinsam mit ihr die Stadt entdecken. Zusammen mit der auf wahren Begebenheiten beruhende Handlung wird es zu einem berührenden Roman, der einen Teil grausamer Historie aus der NS-Zeit behandelt. Die Opfer dürfen keinesfalls vergessen werden. Ja, Bettina Storks gelingt mit diesem Roman eine meisterhafte Verknüpfung von Vergangenheit und Gegenwart. Mit fein gezeichneten Charakteren und eindringlich beschriebenen Schauplätzen erweckt sie nicht nur diese Schrecken und die Hoffnung des jüdischen Widerstands in Krakau zum Leben, sondern zeigt auch, wie sehr die Spuren der Geschichte die Gegenwart prägen. Die Erzählung bietet historische Tiefe und zugleich emotionale Resonanz, indem sie den Blick auf die Perspektiven der Betroffenen lenkt. Also Menschen, die kämpfen, litten oder einfach nur zu überleben versuchen. Gleichzeitig zeigt er, wie persönliche Nachforschungen Brücken zwischen den Generationen schlagen und familiäre Verbindungen in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen. Dieser berührende Roman bekommt von mir also eine unbedingte Leseempfehlung. Etwas weiter in der Zeit zurück, aber nicht weniger bildgewaltig und emotional, ist dieser Roman, Die Schwarzgeherin von Regina Denk. Es geht nach Tirol, 1863. Therese ist die Tochter eines angesehenen und wohlhabenden Bauern, der im abgeschiedenen Alpendorf über Recht und Ordnung bestimmt. Sie soll den Erben des Nachbarhofs heiraten. Doch Therese sträubt sich gegen die geplante Ehe. Sie will einfach gar nicht heiraten, sondern ihr Leben selbst bestimmen. Als eines Tages Sava im Bergdorf auftaucht, verliebt sie sich in ihn. Sie kommen sich näher und planen, nach Innsbruck zu gehen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Doch Sava ist eines Morgens spurlos verschwunden. Therese ahnt, dass die Männer des Dorfes damit etwas zu tun haben und beschließt, ihr Zuhause zu verlassen. Sie ist zudem in anderen Umständen und will der kollektiven Verachtung irgendwie entgehen. So bringt sie ihre Tochter Maria allein in der Abgeschiedenheit einer Berghütte zur Welt. Nur selten geht sie ins Tal zurück, um der Gesellschaft zu entgehen, die sie verstoßen hat. Regina Denk beschreibt in Die Schwarzgeherin die raue und faszinierende Welt eines abgeschiedenen Tiroler Tals Ende des 19. Jahrhunderts. Mit ihrer eindringlichen, bildhaften Sprache malt die Autorin lebendige Bilder vor dem inneren Auge, die den Leser durch die verschneiten Berge und in die engen Küchen des Dorfes tragen. Ohne dabei je ins Klischeehafte eines Heimatromans abzudriften. Die Geschichte entfaltet sich mittels Rückblicke, in denen das Leben von Therese, ihrer Mutter Maria und ihrer Tochter, die auch Maria heißt, miteinander verwoben wird. Diese Mehrgenerationenperspektive verleiht dem Roman zusätzliche Tiefe und zeigt, wie die Entscheidungen einer Frau die Schicksale der nachfolgenden Generationen beeinflussen. Die Lebensgeschichte der 18-jährigen Therese, die sich der patriarchalen Ordnung widersetzt und ihren eigenen Weg sucht, ist nicht nur spannend, sondern auch berührend. Therese' Mut, die Gemeinschaft zu verlassen und sich in die Einsamkeit der Hochalpen zurückzuziehen, spiegelt eine zeitlose Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung wider. Gelungen ist dabei die psychologische Tiefe der Figuren. Es geht um das soziale Gefüge, Moral und immer wieder auch um Scheinheiligkeit. Therese ist eine beeindruckende Protagonistin, deren Stärke und Zerrissenheit authentisch wirken. Man fühlt ihren Wunsch nach Eigenständigkeit und zugleich den Schmerz des Verlustes eines geliebten Menschen. Verstärkt wird dieses Gefühl zusätzlich durch die Einschübe um ein Adlerpaar, das scheinbar frei seine Kreise zieht. Die Stärke des Buches liegt vor allem in Denks atmosphärischem Erzählstil. Ihre Beschreibungen sind sowas von lebendig, dass man die Kälte der Hochalpen und die Hitze des Küchenofens fast selbst spüren kann. Gleichzeitig fordert der Roman Aufmerksamkeit und Konzentration. Die kunstvoll verwebte Sprache und die oft düstere, aber dennoch poetische Handlung entfalten ihre volle Wirkung nämlich nur, wenn man sich ganz auf sie einlässt. Die Schwarzgeherin ist nicht nur ein historischer Roman, sondern irgendwie auch ein Plädoyer für weibliche Rebellion und die Kraft, Grenzen zu überwinden, wenn man nur entschlossen genug ist. Es ist ein Buch, das fesselt, berührt und zum Nachdenken anregt. Es hält lange noch in einem nach. Regina Denk gelingt mit der Schwarzgeherin ein atmosphärisch dichter und psychologisch tiefgründiger Roman, der durch seine bildhafte Sprache und die gekonnt verwobenen Zeitebenen besticht. Die Geschichte von Therese und ihrem Kampf gegen gesellschaftliche Zwänge ist berührend und zeitlos zugleich. Es ist ein eindringliches Plädoyer für Freiheit und Selbstbestimmung. Mit authentischen Figuren und einer poetischen, doch anspruchsvollen Erzählweise zieht das Buch den Leser in eine raue Welt, deren Intensität lange nachklingt. Die Schwarzgeherin ist nicht nur ein historischer Roman, sondern eine kraftvolle Erzählung über weiblichen Mut und die Überwindung von Grenzen. Ja, welcher der drei Romane hat dich denn am meisten angesprochen? Die Rezensionen und noch vieles mehr lest ihr auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com. Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar.